Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. Die vielleicht talentierteste Mannschaft aller Zeiten, so wurde die deutsche Basketballnationalmannschaft vor dem Start der Weltmeisterschaft in China bezeichnet. Von Spielern wie Maxi Kleber, aber auch ehemaligen Spielern wie Dirk Nowitzki. Eine Woche nach dem Start ist die Bilanz ernüchternd. 2 Niederlagen gegen Frankreich und die Dominikanische Republik. Zwischenrunde verpasst. Im letzten Spiel gegen Kanada geht es nur noch darum, die Chance auf die Olympischen Spiele zu wahren. Wie es dazu kommen konnte, was dieses Ergebnis für den deutschen Basketball bedeutet und warum die WM für Gastgeber China so wichtig ist, darüber spreche ich jetzt. Zum einen mit dem Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann, unter anderem Vize-Europameister 2005, 9-maliger deutscher Meister und auch zuletzt in China als Trainer aktiv. Guten Tag, Herr Bauermann.
Ja, hi.
Und aus China zugeschaltet ist Ingo Weiß, seit 2006 Präsident des Deutschen Basketballbundes. Guten Tag auch an Sie.
Hallo, schönen guten Tag aus der weiten Ferne.
Herr Bauermann, Sie haben vor dem Turnier vorhergesagt, dass das deutsche Team ins Halbfinale kommen könnte, würde. Nun hat sie die Zwischenrunde verpasst. Warum konnte das Team die Erwartungen aus Ihrer Sicht nicht erfüllen?
Zunächst mal glaube ich, dass die Mannschaft, und das glaube ich nach wie vor, eine ganz hohe Qualität und einen hervorragenden Trainer hat. Sie hat im ersten Spiel nach einem schlechten Start gegen Frankreich ihre gesamte Qualität in die Waagschale geworfen und eine Mannschaft, die die allermeisten für den Favoriten in dieser Partie gehalten haben, an den Rand der Niederlage gebracht. Und dann, das ist bei einem großen Turnier ebenso, an genau dem falschen Tag gegen genau den falschen Gegner einfach einen schlechten Tag gehabt. Es gibt immer bei solchen Ereignissen viele Gründe. Das ist nie monokausal. Und es braucht, glaube ich, eine sehr gründliche und detaillierte Analyse, um wirklich zu verstehen, was passiert ist. Mein erster Gedanke war, es muss damit zusammenhängen, dass diese Mannschaft eigentlich noch keine wirkliche Chance hatte, zusammen zu wachsen. Es ist ihr erstes großes internationales Turnier in dieser Zusammenstellung. Und diese internationalen Turniere sind ganz anders als eine lange Saison. Und auch mit dem Druck zurechtzukommen, den es von innen vielleicht auch ein bisschen oder ganz sicher von außen gegeben hat, das ist überhaupt nicht leicht. Das ist sehr schwierig. Und für mich am Ende vielleicht ein Mangel an Erfahrung kollektiv in einem großen Turnier, der am Ende ausschlaggebend dafür war, dass die Mannschaft es nicht schaffen konnte, dieses wichtige, vielleicht Schlüsselspiel zu gewinnen. Denn hätten sie das getan, dann sähe heute alles ganz, ganz anders aus.
Aber ich will noch mal auf die Gründe eingehen. Danilo Bartel hat nach dem Spiel gegen die Dominikanische Republik gesagt, das Gefühl des hundertprozentigen Willens ist irgendwie nicht aufgekommen. Das hat ja gar nicht so viel mit womöglich taktischen Absprachen zu tun oder mit eingespielt sein, sondern das ist ja wirklich eine Mentalitätsfrage, die relativ unabhängig davon ist, ob man jetzt schon mal zusammengespielt hat oder nicht. Wie kann sowas sein vor so einem wichtigen Spiel?
Aus meiner Erfahrung kann das, was Danilo beschrieben hat, was wir auch alle am Fernsehen gesehen haben, 2 Gründe haben. Der eine ist, eine Mannschaft will es nicht genügend und eine Mannschaft will es zu viel und macht sich zu viele Gedanken und setzt sich vielleicht selber auch unter zu starken Druck. Und ich glaube, das Zweite ist passiert. Ich halte es für absolut ausgeschlossen, dass die Jungs und alle anderen Beteiligten nicht mit allem, was sie haben, das große Ziel, nämlich Viertelfinalteilnahme und Olympiaqualifikation erreichen wollen, das halte ich für ausgeschlossen. Sondern wenn man zu viel nachdenkt, wenn der Druck vielleicht ein bisschen groß ist, dann führt das zu so ein bisschen etwas, was man mit Lähmung beschreiben könnte. Der Kopf, das Hirn fängt an zu rennen, man macht Fehler, die man normalerweise nicht machen würde und die Füße werden langsamer und man kommt defensiv nicht dahin, wo man gerne hin wollte. Und genau das habe ich bei dieser Mannschaft gesehen. Und das Einzige, was da hilft, ist kollektive Erfahrung auf diesem allerhöchsten Niveau in der Welt, das unglaublich groß ist. Und deshalb wird es so wichtig sein, dass es gelingt, diese Mannschaft, die eine große Zukunft und eine große Qualität hat, zusammenzuhalten.
Herr Weiß, Frage an Sie nach China. Deutschland hatte noch nie so einen breiten Kader, hat sogar NBA-Spieler nicht mitgenommen. Die Spieler sind gut. Lag es dann vielleicht doch am Trainer, dass es auch diese mentale Blockade, die Herr Bauermann gerade angesprochen hat, dann gab?
Wenn Sie sich das Spiel hier mal anschauen, ich gehe mal von der deutschen Mannschaft weg, Türkei gegen die USA. Die Türken haben die USA an den Rand der Verzweiflung gebracht, in die Verlängerung getrieben und dann hat die USA in der Verlängerung mit 2 Punkten gewonnen. Ein unglaubliches Spiel. Danach ist den Türken genau das Gleiche passiert. Danach sind die Türken in einem Spiel gegen Tschechien aufgeschieden. Die Türken haben gegen die Tschechen verloren. Die Tschechen sind unter die letzten 16 gekommen. Und die Türken spielen wie wir um die Plätze 17 bis 32. Das ist so und das ist leider im Sport so. Aber nochmal, um das zu verstreichen, genauso wie Dirk es dargestellt hat, ist es auch in der Realität auch angekommen. Es ist legitim von jedem und natürlich klar, bei so einer Situation die Trainerfrage zu stellen. Aber verzeihen Sie mir, ich persönlich halte da überhaupt nichts von, finde das sogar aus meiner Sicht sehr, sehr verwerflich. Der Trainer macht einen exzellenten Job. Wir stellen bei uns 0 Trainerfragen, in diesem Fall überhaupt diese Trainerfrage gar nicht. Und Henrik Rödl arbeitet hier mit der Mannschaft exzellent und bereitet die Mannschaft exzellent auf die Spiele vor. Natürlich tut das weh. Ich wäre auch lieber unter die letzten 16 gekommen und hätte auch lieber das ein oder andere Spiel gewonnen. Nur, man muss sich auch noch mal überlegen, weil fair halber muss man das auch mal sagen, wir haben gegen die Franzosen nach einer tollen Rückholjacht mit 4 Punkten verloren und wir haben gegen die Dominikanische Republik mit 2 Punkten verloren. Also, das sind 2-3-Punkte-Würfe am Ende des Tages. Wenn die drin gewesen wären, dann wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Leider ist es nicht so, deshalb bin ich auch traurig und deshalb ärgere ich mich auch und die Mannschaft ärgert sich noch viel mehr als der Präsident, weil sie wissen, sie hätten hier noch mehr erreichen können. Nur, die Erfahrung, die Sie hier gesammelt haben, ist genau das, was Sie brauchen für die weiteren Turniere, für die Olympiaqualifikation, für die Europameisterschaft 2021 im eigenen Lande. Und diese Mannschaft, die hat in der Tat ja jetzt erst angefangen hier zu spielen, angefangen sich zu finden und zusammenzukommen. Da sind noch mehrere Spieler, die hinzukommen. Und dann werden wir in der Zukunft sicherlich auch die ein oder andere Überraschung noch landen.
Aber trotzdem will ich nochmal die Frage stellen, weil klar, es waren knappe Spiele, aber gerade das Spiel gegen die Dominikanische Republik, da gab es so viele Abstimmungsfehler in der Defensive, eine Offensive, die sehr eindimensional war, sehr auf Dennis Schröder zentriert war und dann in beiden Spielen 0-14 gegen Frankreich und 0-8 ins Spiel gestartet. Da hat doch entweder der Trainer es nicht geschafft, die Mannschaft mit seiner Taktik zu erreichen oder die Taktik war schlecht.
Entschuldigung, muss ich Ihnen einfach sagen, haben Sie total Unrecht. Dann haben Sie keine Ahnung vom Basketball. Ich habe in meinem Leben schon Basketball gespielt und weiß, worum es geht, wenn wir über Taktik reden. Wenn aber ein Spieler auf dem Feld steht und er einfach in einer entscheidenden Phase ganz zu Anfang den Ball nicht trifft, dann muss man einfach sagen, dann hat er irgendwann auch ein kleines Problem. Natürlich, wie Dirk es vorhin erklärt hat, mit dem Kopf und mit seinen Füßen. Weil er viel zu viel darüber nachdenkt, was passiert jetzt. Und da kann der Trainer noch so viel taktische Anmerkungen geben oder sonst irgendetwas sagen. Aber da erreicht er die Spieler in dem Moment auch nicht, weil die einfach ein Kopfproblem haben. So, und das ist während des Spiels, dann hat sich das ja auch verändert. Ich gehe mal auf das Frankreich-Spiel. Sie haben es ja gesehen, was im Frankreich-Spiel passierte nach 0-14. Da sind wir wieder rangekommen. Wir waren sogar bis auf 1 oder 2 Punkte im Frankreich-Spiel ran. Da hat die Taktik ja gegriffen. Nur, es muss irgendwann einfach der Schalter auch kommen. Das ist die Erfahrung, die man braucht. Und diese Erfahrung muss die Mannschaft haben. Und Entschuldigung, ob der Trainer da in dem Fall Henrik Rödl heißt oder Svetislav Pesic heißt oder Jons jemand, er hätte wahrscheinlich in so einer Phase genau die gleichen Probleme gehabt wie jeder andere.
Herr Baumann, Sie sind Basketballtrainer auf höchstem Niveau. Ist man dann als Trainer tatsächlich machtlos in solchen Situationen?
Es gibt immer wieder die Situationen, in denen man als Trainer von außen nicht versteht, warum die Jungs bestimmte Dinge nicht tun, nicht umsetzen. Und diese Überraschungsmomente für Trainer, die gibt es immer wieder. Insofern ist der Trainerjob eben manchmal auch sehr frustrierend und lässt einen nicht schlafen nachts. Aber Sie haben natürlich recht mit der Feststellung, dass die Jungs schlecht gestartet sind in diesen beiden Spielen und sicher nicht so gespielt haben, wie sie es selber von sich erwartet haben und wie es Henrik ihnen vorgegeben hat. Beispielsweise haben sie den Ball nicht gut bewegt. Da war immer nach einem Pass, wurde ein Abschluss gesucht und vielleicht mit etwas mehr Geduld und innerer Ruhe wären bessere Würfe zustande gekommen. Über die Defensive und welche Gründe das haben kann, dass eine Mannschaft nicht mit der notwendigen und sicher auch eingeforderten Aggressivität, und dafür steht Henrik hundertprozentig, ins Spiel gegangen ist, das ist dann am Ende in einem Spiel immer noch korrigierbar. Das hat die Mannschaft gegen die Franzosen mit allem, was sie hat, versucht. Und am Ende hätten sie ja auch dieses Spiel noch gewinnen können. Und ich will nochmal darauf hinweisen, es gibt keinen Ersatz für kollektive Erfahrung auf dem allerhöchsten Niveau. Wenn man sich die Mannschaft, die ich betreuen durfte, in den 2000er Jahren ansieht.
Mit Dirk Nowitzki unter anderem.
Mit Nowitzki unter anderem. Dann war die Silbermedaille 2005 eben auch eine Konsequenz aus einer langjährigen Entwicklung. Also die Jungs, die bei der WM Bronze oder davor in Kanada etwas unglücklicher gespielt haben, die kannten sich schon ganz lange, haben viele, viele Schlachten gemeinsam geschlagen. Und 2005 wäre ohne die Enttäuschungen vorher und ohne die gemeinsame kollektive Entwicklung nie möglich gewesen. Und 2008 Olympia-Qualifikation und Olympiateilnahme wären auch nicht möglich gewesen ohne die kollektive Erfahrung, die die Jungs und ich mit ihnen in den Jahren vorher gesammelt haben. Das schweißt zusammen und das lässt einen in solchen schwierigen Situationen eben auch erfolgreich funktionieren. Das fehlt ihnen noch. Diese Zeit muss man ihnen geben. Es gibt im Profisport fast keine Abkürzungen und am Ende gehört das Scheitern immer auch dazu, am Ende besonders erfolgreich zu sein.
Sie haben die Zeit mit Dirk Nowitzki gerade angesprochen. Auch jetzt gibt es mit Dennis Schröder einen Spieler, der von den individuellen Fähigkeiten herausragt. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Dirk Nowitzki, der ja nun wirklich ein Ausnahmespieler war. Aber auch da mussten Sie ja und haben Sie ja auch eine Lösung gefunden, so einen Spieler in ein Teamgefüge zu integrieren. Was muss man machen, um so einen Spieler aus der NBA in der Nationalmannschaft so einzusetzen, dass er seine Fähigkeiten mit einbringt und das Team auch anführen kann, was ja auch Dennis Schröder sagt, was seine Aufgabe ist?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Dennis mit Dirk zu vergleichen
unfair für Dennis
ist, weil beide sehr unterschiedlich sind. Der größte Unterschied für mich, Dirk war in den Jahren 2004 bis 2009 einer der 5 besten Basketballer auf der Welt. Da ist Dennis nicht. Dennis ist ein ganz hervorragender Aufbauspieler mit großer Qualität, dem es unglaublichen Spaß macht, zuzuschauen. Aber er ist sicher nicht auf dem Niveau, auf dem Dirk war. Da braucht er Zeit und wer weiß, ob er es jemals schafft. Aber er hat als Spieler selber eine ganz, ganz hohe Qualität und ich bin begeistert von ihm und es macht großen Spaß, ihm zuzusehen. Ich glaube, der große Unterschied, abgesehen von diesen Dingen zwischen den beiden, war, dass Dirk, aus welchen Gründen auch immer, in jedem Sommer zur Nationalmannschaft gekommen ist und in jedem Sommer Fieberbasketball gespielt hat, der sich ja grundlegend unterscheidet von dem NBA-Basketball. Also für ihn war die größere Physis, das langsamere Tempo, die größere Enge des Spielfeldes, auch aufgrund der Verteidigungsregeln gibt es ja eine viel größere Enge im offensiven Spiel. Verteidigung kann Räume viel mehr zumachen, als das in der NBA möglich ist. Für ihn war die Umstellung immer eine sehr kleine. Auch er hat sich schwer getan, vor allem mit den Schiedsrichtern, weil er gewohnt war, dass die NBA-Schiedsrichter ihn sozusagen schützen. So etwas gibt es im Fieber, im internationalen Basketball viel, viel weniger. Und so für ihn war die Umstellung auf diese andere Art von Basketball eine viel kürzere. Dennis hat die EM im eigenen Lande gespielt, aber sonst war seine Teilnahme aus sehr nachvollziehbaren Gründen immer eher sporadisch. Und der Unterschied ist so manifest, so groß, dass diese geringere Erfahrung von Dennis auf dem internationalen Niveau im Vergleich zu Dirk, glaube ich, eine große Rolle spielt. Und das andere ist, dass seine Rolle in den USA bei Oklahoma eine ganz andere war, als sie das bei der deutschen Nationalmannschaft ist. In Oklahoma haben ganz andere das Zepter geschwungen. Die Situation war bei der deutschen Nationalmannschaft eine andere. Er musste viel stärker führen. Er war viel stärker in der Verantwortung für Gewinnen und Verlieren. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut gelöst. Aber es ist eine Umstellung, eine Veränderung der Rolle, die nicht immer reibungslos geht. Und deshalb wäre auch für ihn ganz wichtig, Sommer für Sommer international zu spielen, um sich an das Spiel und die andere Rolle noch besser gewöhnen zu können.
Vielleicht ein Hinweis noch. Dennis hat 2015 die Europameisterschaft gespielt. Dennis hat 2017 die Europameisterschaft gespielt. Und Dennis spielt jetzt die Weltmeisterschaft 2019. Also er ist seit 4 Jahren international auf jeden Fall dabei. Was er nicht gemacht hat, und das ist genau der Punkt, den Dirk gerade angesprochen hat, weil es einfach nicht konnte, weil alle NBA-Spieler das nicht konnten. Das zählt aber auch für Maxi Kleber oder für Daniel Theis, dass sie an den Spieltagen, wo wir im November und im Februar unsere Qualifikationsturniere gespielt haben für die Weltmeisterschaft, da waren sie halt nicht anwesend. Und deshalb ist es genau umso wichtiger, dass wir diese Mannschaft, die wir jetzt haben, wo wir alle sagen, die hat Respekt verdient, die ist talentiert, die hat eine unglaubliche Tiefe. Das sagen alle Experten und ich teile die Meinung, dass wir diese Mannschaft zusammenhalten, dass wir diese Mannschaft versuchen, mit denen, die jetzt nicht dabei waren, ich nenne jetzt mal Wagner, Bonga und die, die noch nachkommen alle, dass wir die mit denen versuchen, ein Team zu bilden, das uns an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit noch mehr Freude machen wird, als wir jetzt hier gesehen haben. Und irgendwann wird der Knoten bei uns platzen und irgendwann wird die Mannschaft dann auch die Spiele gewinnen, wo man überrascht ist, aha, das hätten wir nicht erwartet und damit gerechnet. Entschuldigung, wenn ich da so reinkomme, aber ich glaube, man muss das einfach mal sehen, weil der wird viel über Dennis geredet. Dennis macht richtig Spaß hier und Dennis spielen zu sehen und zu sehen, wie er mit der Mannschaft agiert, das macht richtig Spaß. Er kümmert sich um die Jungs, er ist dabei, er schreibt denen WhatsApp-Nachrichten, komm, wir müssen uns motivieren und wir machen nochmal ein paar Schüsse extra, wir machen dieses oder jenes. Und da muss ich einfach sagen, das ist schön zu sehen und das ist gut zu sehen und das muss auch ein Anführer, der aus der NBA in diesem Falle kommt, für die deutsche Nationalmannschaft auch tun. Und von daher kann ich nur sagen, das macht Freude und Spaß.
Herr Weiß, jetzt sind die Deutschen trotzdem ausgeschieden bzw. haben die Zwischenrunde verpasst. Was bedeutet das jetzt für den Stellenwert des deutschen Basketball?
Der Stellenwert des Basketballs misst sich nicht an einem Turnier, weil wir jetzt bei einer Weltmeisterschaft eben halt nicht unter die letzten 16 gekommen sind. Wir müssen erst mal sehen und auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir waren bei der letzten Weltmeisterschaft überhaupt nicht qualifiziert, 2014. Wir haben 2010 an der Weltmeisterschaft teilgenommen, weil wir eine Wildcard erhalten haben. Und 2006 haben wir uns qualifiziert. Weil Dirk Bauermann mit unserer Mannschaft einen wahnsinnig guten Job gemacht hat und genau die Kontinuität aufgebaut hat, die vorhin Dirk so deutlich erzählt hat und den Erfahrungsschatz auch aufgebaut hat, um mit der Generation Nowitzki auch die Weltmeisterschaft hier zu spielen. Und da haben wir zum Beispiel 2006 in Japan gegen eine Mannschaft wie Nigeria in der dritten oder vierten Verlängerung, ich weiß es gar nicht mehr wie viel, erst gewonnen. Und da hat sich dann die Erfahrung gezeigt, weil man dann diese Spiele, ich sag jetzt mal, wusste, wie man da spielt und wie man dort gewinnt. Also der Stellenwert des Basketballs wird weiterhin aus unserer Sicht hoch bleiben, weil wir immer noch unsere Olympiachance gewahrt haben. Wir sind in dem Qualifikationsturnier, wir haben unsere Europameisterschaft in Köln und in Berlin. Und von daher boomt Basketball aus unserer Sicht dort weiter. Das zeigen auch noch weiterhin unsere Mitgliedszahlen, die ja immer noch wachsen, was ja in der heutigen Zeit nicht unbedingt üblich ist.
Aber trotzdem würden natürlich Erfolge gerade in der Nationalmannschaft helfen. Wie wollen Sie denn jetzt auch im Hinblick auf die Heim-EM 2021 für Euphorie sorgen und auch dafür sorgen, dass der Basketball weiterhin so medial präsent bleibt, wie zum Beispiel die Handballer und auch die Eishockeyspieler, die ihre Großereignisse in diesem Jahr ja sportlich gesehen besser genutzt haben als jetzt die Basketballer?
Indem ich zum Beispiel mit Ihnen laufend rede und auch weiter rede, die mediale Präsenz nutze, obwohl Sie ja immer in jeder Frage bei mir einen negativen Touch reinbringen. Natürlich ist Basketball weiterhin aktiv. Natürlich, schauen Sie sich doch mal die Bundesliga an. Was haben wir denn in der Bundesliga? Wir haben dort eine exzellente Sache in der Bundesliga. Wir haben dort Vereine, die in unseren europäischen, internationalen Wettbewerb spielen. Wir haben im nächsten Februar unser erstes Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaften wieder, die wir haben. Natürlich wäre mir auch lieber gewesen, wir wären hier in die Halle gegangen und hätten jedes Spiel gewonnen. Aber das ist leider nicht der Fall. Und von daher muss ich einfach sagen, unsere Präsenz, die wir haben, die wir auch in der Vergangenheit hatten und die wir auch weiterführen werden im Basketball, die ist schon da. Und wenn ich sehe, wie viele Fans hier sind und die einem wirklich auch Mut machen, die sagen, ja, pass mal auf, wir bleiben trotzdem und weiterhin und wir sind dort auch in jeder Art und Weise dabei. Das macht schon Spaß und Freude und die sind nicht immer dann mit einem nur negativen Touch besetzt, weil man einfach das Gesamtbild vielleicht auch mal sehen sollte, wie ich vorhin schon sagte, die letzte Weltmeisterschaft ist ganz ohne Deutschland gelaufen und wir haben jetzt, und das ist unbestritten und das müssen Sie ja auch wissen in der vorigen Recherche, zum Beispiel mit unserer U20-Nationalmannschaft zweimal nacheinander die Bronzemedaille gewonnen, also den dritten Platz erreicht. Das zeigt schon an Kontinuität und auch an Erfolg. Und wenn wir jetzt noch unsere Local Heroes, die wir auch unbestritten haben, einsetzen und wenn wir jetzt noch sehen, wie viele NBA-Spieler wir insgesamt haben, sodass der Trainer sogar, wenn man das sagen kann, den Luxus hatte, zwei oder drei NBA-Spieler zu Hause zu lassen, da muss man sagen, da mache ich mir über die Sachen eigentlich keine Sorgen, über mediale Präsenz oder sonst irgendetwas.
Sie haben die Fans vor Ort gerade angesprochen. Lassen Sie uns zum Abschluss dieses Sportgesprächs auf China gucken und auf den Gastgeber. Wie erleben Sie denn dort die Stimmung?
Also hier unglaubliche Stimmung, muss man sagen. Wir sehen das vielleicht auch oder haben es vielleicht auch mitbekommen in dem Spiel, im ersten Spiel gegen Frankreich. 18.000 Zuschauer in der Halle. Unglaublich, wenn ich das mal so sagen darf, deutschfreundlich, die uns angefeuert haben und auch ein bisschen gepusht haben am Ende des Spiels. Alles super organisiert hier, wie man es in China auch erwartet. Sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Ein basketballverrücktes Land. Ich habe vorhin nochmal Fernsehbilder gesehen. Die chinesische Mannschaft, die ja heute gegen Nigeria spielt, für sie auch ein wichtiges Spiel um die Olympia-Qualifikation, wie Tausende von Fans um die Busse rumstanden der Mannschaft und sowohl Yao Ming als auch alle anderen Spieler es sehr schwer hatten, in den Bus überhaupt reinzukommen und erstmal Geleitschutz brauchten. Also ein basketballverrücktes Land, ein Land, das sich unglaublich auf diese WM gefreut hat und auch einstellt. Und für uns hier, die Mannschaft ist sehr zufrieden, auch glücklich, weil sie einfach hier auch angenommen wird. Und das sieht man auch daran, jeden Tag im Mannschaftshotel vor der Tür stehen auch zig Fans, Chinesen, die einfach irgendwelche Autogramme haben möchten oder sonst irgendetwas. Also die Stimmung und die Basketballbegeisterung ist schon sehr hoch hier.
China ist trotzdem ein Land, in dem zum Beispiel die Pressefreiheit eingeschränkt ist und wo mehr als 1 Million Uiguren, eine Minderheit, in Lager interniert sind und dort laut internen Dokumenten die Gehirne gesäubert werden. Dann noch die Proteste jetzt gerade in Hongkong. Wie geht der DBB damit um?
Wir sind hier, um Sport zu treiben und wir sind nicht hier, um politische Dinge anzustoßen oder nicht anzustoßen. Das müssen andere machen. Schließlich unsere Bundeskanzlerin ja auch gerade jetzt hier zum Staatsbesuch.
Also ist Sport wichtiger als Menschenrechte?
Ich wollte eigentlich ausreden. Wenn Sie mich auch ausreden lassen, komme ich dazu.
Okay.
Also erstens, wir sind hier, um Sport zu treiben und wir sind nicht hier dafür da, um Politik anzugehen, sondern wir sind dafür da, um uns sportlich zu messen, gegebenenfalls auch gegen China oder gegen andere Länder. Und das ist unser Job, den wir hier machen. Und von uns ist natürlich jeder Spieler, alle sind mündig und alle können was sagen und was tun, wenn sie gerne möchten. Aber wir konzentrieren uns hier auf den Basketball. Und das ist, glaube ich, auch legitim und das ist auch unsere Aufgabe. Und alles andere ist hier nicht unsere Aufgabe, das zu vertreten. Deshalb sage ich nochmal, das müssen andere machen und das müssen auch andere entsprechend umsetzen und auch tun.
Haben Sie Ihre Spieler denn im Vorfeld der WM gebrieft über das, was sie in China erwartet?
Wie ich vorhin sagte, wir haben bei uns mündige Spieler. Und unsere Spieler in der heutigen Zeit sind erwachsene Spieler, die von uns natürlich über alle möglichen Themenfelder informiert werden, aber die sich auch natürlich selber informieren. Die sich auch informieren, was ist in Hongkong, was passiert in Hongkong. Die auch eine Tageszeitung lesen oder auch in den Medien. Es gibt ja heutzutage, habe ich mal gehört, das Internet zum Beispiel, dass man da auch nachgucken kann und sehen kann, was, wo, wer, wie passiert. Und da werden sich natürlich die Spieler auch entsprechend schlau machen. Aber nochmal, um das auch da deutlich zu sagen, die Spieler sind hier, um in die Halle zu fahren, um zu trainieren, um Sport zu treiben und entsprechend, um hier unser Land zu vertreten. Aber die Spieler sind nicht hier, um politische Diskussionen zu führen, egal mit wem oder egal auch wo.
Herr Bauermann, auch Sie haben in China trainiert, bei den Blue Whales in Chengdu, allerdings für nicht mal ein Jahr. Warum sind Sie so früh gegangen?
Ich bin nicht gegangen, ich bin gegangen worden, wie das Trainern ja schon mal passiert. Ich glaube, das hatte mehrere Gründe. Der eine Grund war, und so funktioniert Sport, dass man mir vorgeworfen hat, die Mannschaft sei sportlich nicht genügend erfolgreich. Im Jahr davor war sie Tabellenletzter. Also es war auch keine richtig gute Mannschaft, aber in aller Regel sind es nicht die schlechten Trainer, die entlassen werden, sondern die, die schlechte Mannschaften trainieren. Und insofern war die Reaktion auch des Vereines nicht überraschend. Und so funktioniert das Geschäft, das ist kein Problem. Die Chinesen waren sehr sauber in der Abwicklung. Insofern gab es da überhaupt kein böses Blut. Ich habe die Zeit in China einerseits sehr genossen, weil diese Kultur, dieses Land, die Menschen so anders sind als wir Mitteleuropäer beispielsweise. Aber habe sie auch als extrem anstrengend und schwierig empfunden.
Warum?
Fast aus genau den gleichen Gründen. Die Mentalität ist eine ganz andere. Die Kommunikationskultur ist ganz anders. Kommunikation findet im Wesentlichen von oben nach unten statt, aber nie auf Augenhöhe. Also es gibt ganz starke Hierarchien. Der Begriff flache Hierarchie, so wie, also der ist da ganz unbekannt. wie Spieler behandelt werden, damit umzugehen als Trainer, der eigentlich daran glaubt, dass es notwendig ist, Spieler wertzuschätzen und ihnen Vertrauen zu geben und ihnen positive, wenn sie denn verdient sind, Rückmeldungen zu geben und sie stark zu machen, zu sehen, wie sie eigentlich vom Verein selber doch sehr stark entmündigt werden, weil ihnen alles abgenommen wird, weil selbst 33 Jahre alten Nationalspielern abends um 10 im Trainingslager das Handy weggenommen wird. Also damit umzugehen ist ganz schwierig und so habe ich mir oft überlegt, macht das so Sinn für dich? Kannst du gerade bleiben und kannst du die Dinge, für die du eigentlich stehst, kannst du die hier eigentlich umsetzen als Trainer oder ist es nicht viel besser und ehrlicher und auch konsequenter zu gehen? Am Ende bin ich geblieben. Sicher, ich habe da sehr gutes Geld verdient. Das ist ein Grund, das muss man einfach so sagen. Und da ist man dann auch mit sich selber vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Sie haben diese Menschenrechtsproblematik erwähnt, nicht so ganz zufrieden. Und man schläft auch schlecht, weil man eigentlich ständig in diesem Konflikt ist. Kann ich das so mit meinem Gewissen als Mensch, als vielleicht auch politisch denkender Mensch vereinbaren? Und also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema gewesen. Am Ende habe ich mich entschieden, da zu bleiben, auch weil ich die sportliche Herausforderung sehr genossen habe und weil gerade die Arbeit mit den insbesondere jungen chinesischen Spielern sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und noch heute schreiben die Jungs mir in regelmäßigen Abständen Nachrichten und bedanken sich und fragen, wie es mir geht. Und dafür hat es sich auch ganz, ganz sicher gelohnt.
Zum Abschluss dieses Sportgesprächs eine ganz schnelle Runde. Herr Weiß, wer ist Ihr Favorit für die Weltmeisterschaft jetzt noch?
USA und Serbien, ich denke, die beiden werden das Endspiel bestreiten und da bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Serbien gewinnt.
Herr Bauermann.
100% d'accord.
Damit endet dieses Sportgespräch. Danke an Sie beide für die Teilnahme und danke fürs Zuhören. Mehr Sportgespräche können Sie hören in der DLF Audiothek oder auf deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.